mit dem Titusbrief begonnen und da den ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 4 miteinander betrachtet. Ich lese diesen Abschnitt noch einmal und dann können wir ja die Fragen alle bringen, die damals zu beantworten es nicht möglich war. Paulus, Knecht oder Sklave Gottes, aber Apostel, Abgesandter mit einem Sonderauftrag, Abgesandter Jesu Christi, zu dem ja auch der Apostel berufen wurde. Und zwar hat Jesus große Aufwendungen gemacht, um den Apostel zu berufen. Er musste den ihm zugewiesenen Ehrensitz bei dem Vater verlassen. Dort hatte er ja eine Gestalt angenommen, die kein Mensch mehr ertragen kann in der Lichtesfülle. Also nicht mehr die Gestalt, wie er sie hatte nach seiner Auferstehung, wo er 40 Tage lang mit seinen Jüngern beisammen sein konnte und wie ein anderer Mensch mit ihnen sprach. Nicht so, dass etwa ein besonderes Licht von ihm ausging, wie das in der Kunst immer dargestellt wird, sondern eben als lebendiger Mensch, der mit seinen Jüngern sogar essen konnte, der mit ihnen redete, wie ein Mensch mit Menschen redete, ihre Fragen noch erklärte. Und was mögen da in den 40 Tagen an Fragen auch gekommen sein? Aber jetzt, bei der Erscheinung vor Damaskus, war das ganz anders. Das konnte ein Saulus nicht mehr ertragen. Diese Lichtesfülle, 10-mal heller als Sonnen oder 1000-mal heller als Sonnen, warf ihn zu Boden. Und er war blind geworden, konnte das gar nicht ertragen. Solch einen Aufwand, um einen einzigen Menschen, und zwar um einen Menschen, der nicht in Verbindung stand mit ihm. Es gibt ja in den heiligen Geschichten und in den Legenden viele Berichte, dass der Auferstandene besonders frommen Menschen erschienen sei und hätte sie durch seinen Zuspruch ermutigt. Das war bei Paulus nicht der Fall. Das war ein Feind dieses Jesus, von dem er sagte, der ist zu Recht gekreuzigt worden, denn der hat das Gesetz nicht gehalten und hat sogar eine Gotteslästerung begangen. Er hat sich als Sohn Gottes bezeichnet. Und da gibt es nur eine Strafe nach unserem Gesetz. Wir haben ein Gesetz, nach dem muss er sterben. Und der fanatischste Gegner war in der Folgezeit nicht mehr der Hohepriester von Jerusalem, der die Kreuzigung Jesu betrieb, sondern der fanatischste Gegner war dieser Saulus. Der wollte nicht haben, dass der Nazarener, der sich als Gottes Sohn erklärte, wie Gott verehrt wird. Und deshalb schnaubte er mit Drohen und Morden. Heißt es in der Apostelgeschichte. Gegen diesen Jesus. Fritz Rehnecker nennt ihn in seinem Epheser-Kommentar, dem großen, umfassenden Kommentar zum Epheserbrief, den Pharao des Neuen Testaments, der nicht nachgab, und für den es nur eine einzige Entwicklung gab, nämlich immer weiter in die Finsternis hinein. Es war ihm ein Bedürfnis geworden, Christen aufzustöbern, und wie er bei der Gerichtsverhandlung später einmal in Caesarea sagt, er war überaus unsinnig, sagt er von sich, gegen diese an Jesus Glaubenden, und er zwang sie zu lästern, also zu sagen, dieser Jesus war ein Gotteslästerer, der war zu Recht gekreuzigt, Fluch über ihn. Dann kamen die Leute frei. Wer das nicht sagte, der wurde zum Tode verurteilt und er spricht ja. Und wenn sie zum Tode verurteilt wurden, half ich mit, dass sie wirklich getötet wurden. Das war's alles. Dem ist Jesus erschienen, indem er seinen Ehrenplatz verließ, herunterkam. Nie mehr sonst. Erst am Ende der Tage, wenn die Zeit erfüllt, dann wird dieser Christus wiederkommen zu seiner Gemeinde. Wird sie zu sich, er kommt dann nicht ganz auf die Erde, die Begegnung erfolgt im Lufthimmel, wird diese Gemeinde zu sich rufen. Das hat uns Paulus dann geoffenbart, der ehemalige Feind, sonst wüssten wir es gar nicht. In dem Alten Testament und auch in den Evangelien finden wir davon nichts, dass die Gemeinde zu warten hat auf den vom Himmel zurückkehrenden. Kein anderer hat ihn jemals gesehen. Zuletzt mir, sagt der Apostel im 1. Korinther, Kapitel 15, dem großen Auferstehungskapitel, zuletzt auch mir und seitdem niemand mehr. Alles andere, alle anderen Berichte sind Legenden. Eine Legende ist ja eine Erzählung, wo zwar die Person stimmt, aber die Begebenheit als solche erdichtet ist, was um diese Person gerichtet wurde. Im Gegensatz zur Sage, wo ja überhaupt nichts stimmt, was man nur so sagt. Die Legende, da ist wenigstens die Person tatsächlich, die hat einmal gelebt. Aber was dann um sie herum gesagt wurde, das wurde hinzugedichtet. Das ist dieser Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Apostel gab es damals viele. Auch im Römerreich gab es Apostel. Das ist kein religiös eingeschränktes Wort. Auch der Kaiser sandte Apostel aus und gab ihnen persönlich einen Auftrag. Mussten etwa von Rom aus in irgendeine der römischen Provinzstädte, wo eine große Garnison war, das war in Germanien etwa Regensburg, Castra Regina oder Augusta Vindelicorum, Augsburg oder Colonia, Köln, das waren, oder Batavia, Passau. Das waren die stärksten Garnisonen, war ein Oberbefehlshaber. Dem wurde nun vom Kaiser direkt ein Befehl gegeben, etwa vorzustoßen in das noch unbesetzte Land, auch dieses unbesetzte Land zu sichern. Und da konnte man nicht das schriftlich weitergeben, das wurde mündlich einem Sonderbeauftragten gesagt und der musste diese Botschaft genauso dem Oberbefehlshaber, vielleicht ein Marschall oder ich weiß nicht, wie die Bezeichnung lautete, überbringen. Man nannte diese Leute Apostel, Sonderbeauftragte. Das ist der Sinn dieses Wortes. Also nicht bloß ein Wort, das für Ereignis oder für Persönlichkeiten auf religiösem Gebiet zutreffen, sondern eben einen, der von dem Allerhöchsten, der etwas zu sagen hatte, beauftragt wurde, mit einer Botschaft, die Wort für Wort so weiterzugeben, nichts abzuändern, sondern genauso weiterzugeben. So einer war der ehemalige Feind, der wütende Gegner, der eigentlich Jesus verfolgt. Und wenn er gelebt hätte, dann hätte er ihn ebenso zu Tode gebracht, wie er das erste Mal zum Tode verurteilt wurde. Denn der Herr sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Wir müssen diese Worte ganz ernst nehmen. Es ging hier um Jesus. Ihn wollte er nicht anerkennen und alles tun, damit endgültig der Name Jesu ausgelöscht wird. Später sagt er, er hat ihm den Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist. Da steht aber nicht, er hat den Namen gegeben, sondern es heißt, er hat ihn mit dem Namen gesegnet. dass Gott Menschen segnet, das wird im Neuen Testament in der Hauptsache dreimal verkündigt. Das wird gesagt von Maria, du Begnadete, du mit Gnade Gesegnete. Das wird gesagt von der Gemeinde, die da ist, der Leib des Christus, Gott. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen, mitten unter den himmlischen. Das wird auch von dem Namen Jesu in Philipper 2 gesagt. Er hat ihn mit dem Namen gesegnet, in dem alles Heil beschlossen ist. Alle Menschen suchen einen Namen, den sie anrufen können. Das war größtes Erstaunen und manchen Unwillen auch im Ausland erregt, dass der Mann, der als der zweitmächtigste Mann auf irdischem Gebiet heute bezeichnet wird, der Generalvorsitzende der Kommunistischen Partei in Russland, Gorbatschow, dass die Menschen ununterbrochen riefen, Gorbi, Gorbi, Gorbi. Die Menschen brauchen einen Namen, den sie anrufen. Ehemals haben sie in Italien Duce, Duce, Duce gerufen. Die Menschen suchen einen Namen, in dem sie das Unbefriedigtsein ihrer inneren Leere losbringen können. Und bei uns hat man einen anderen Namen angerufen. Und wer diesen Namen nicht anruft, der machte sich schon verdächtig. Wer diesen Gruß, in dem Heil allein liegt, sollte. Menschen brauchen das. Ich weiß nicht, welche Namen noch dem Menschen vorgegaukelt werden. Den Namen müsste anrufen. Denn der in dem Namen ist der Frieden. Sie suchen ja alle Frieden, weil sie alle unzufrieden sind mit sich selber. Wer keinen inneren Frieden hat, der muss dann eintreten für den äußeren Frieden. Wenn der da ist, wird er nur missbraucht, um die eigenen Gelüste zu verwirklichen, sich selbst zu verwirklichen. Schutz hinter einem Namen, das ist ein menschliches Bedürfnis. Gott sagt, es gibt nur einen Namen, in dem wir das Heil finden. Philipper 2 ist auch ausgedrückt, dieser Name ist nicht bloß von Gott erdacht worden, einmal gesegnet worden, dass man schöne Geschichten darüber sagt, sondern der ist gegeben, dass in diesem Namen wirklich Heil gefunden wird, bis sich alle Knie beugen. Vielleicht kommt sogar einmal ein Mensch mit einem menschlichen Namen, bei dem sie nicht bloß Gorbi, Gorbi rufen, sondern auf die Knie sinken. Wer weiß, die Menschen wären bereit dazu, wenn der eine verspricht, jetzt ist es soweit. Was ihr aber gehofft habt im Namen Jesu und was nicht eingetreten ist, das bringe ich den Frieden, in dem ihr euer Leben ausleben könnt, ohne Sorge zu haben, dass irgendwie etwas gestört wird. Die Gentechnik wird dann so weit vorangetrieben sein. Gestern las ich in einer medizinischen Zeitschrift, die mir ein Freund zugeschickt hat, über das Zeitalter. Der schreibt, man wird die neue Zeit unterscheiden in zwei Abschnitte. Den Abschnitt, wo man von der Gentechnik noch nichts wusste, und in dem anderen Abschnitt, wo die Gentechnik den Menschen künstlich durch Manipulationen, durch Einpflanzen bestimmter Geneigenschaften ändern kann, sodass der Mensch entsteht, der ewiges Leben hat. Denn das ist ja das Ziel. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist das Ziel. Gott hat ja dieses Leben, das unauflösliche Leben. Und erst wenn ich weiß, es geht immer so weiter, und ich kann immer mehr genießen, ohne Angst zu haben vor irgendeinem schädigenden Einflüssen. Gentechnik sorgt dafür, dass meine Immunkräfte so stark sind, damit ich ewiges Leben habe. Das ist das Ziel. Das ist der babylonische Turm. klein wie Gott dieses Leben haben. Ja, und nun ist hier der eine, der den Sonderauftrag bekommt, das zu sagen, was allein dem Menschen Not tut, besonders dem modernen Menschen. Nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Wer heute zum Glauben kommt, ist ein Auserwählter Gottes. Das muss ganz deutlich ausgesprochen werden. Sonst fängt man an, alle möglichen Methoden sich auszudenken, um möglichst viele hereinzubekommen. Aber können die möglichst vielen von denen, die bereits in der Gemeinde sind, aufgenommen werden, verkraftet werden? Denn jeder bringt ein Stück Finsternis mit und möchte von der Finsternis frei werden. Es ist ja unglaublich, wie viele Telefongespräche kommen und immer wieder heißt es, die Not ist so groß. Was kann man tun? Was lässt sich hier tun? Können wir sie aufnehmen? Können wir so viele überhaupt verkraften? Oder besteht nicht die Gefahr, dass das Niveau des Glaubens gesenkt wird und dass nicht mehr der Glaube der Auserwählten ist? Was ist denn das Besondere der Auserwählung? Eine Frage. Ich meine, wenn man das liest, dann muss man doch darüber nachdenken. Was ist das Besondere?
Die Heilsgewissheit.
Bitte?
Die Heilsgewissheit.
Mhm. Ja. Was noch?
Die Heiligung.
Ja. Ich meine, das Kennzeichen der Auserwählten sei, auserwählt zu sein, den Leidensweg Jesu Christi zu gehen. Das ist der Weg unten. Nur der Glaubensweg ist sicher, unerreichbar für den Feind. Aber nicht der Höhenweg, sondern der Weg tief und durch. Das auserwählte Volk Israel ist ein Volk besonderer Leiden. Und das wird auch von den frommen Israeliten, die es auch gibt, die aber von Jesus noch nichts wissen wollen als dem Sohne Gottes, die Jesus wohl anerkennen als einen, der ihren, der gelebt hat nach Gottes Willen, das Gesetz tadellos erfüllt, dass sie berufen sind zu leiden. Die legen nämlich Jesaja 53 vom leidenden Gottesknecht so aus, dass sie sagen, wir sind der leidende Gottesknecht. Wir Juden leiden für die anderen. Uns widerfährt so viel Leiden, damit die anderen Völker ein Signal bekommen, wie Gott handelt. Auserwählte sind berufen zu leiden. Was sagt der Apostel den Philippern, der Gemeinde, mit dem ihm das die herzlichste Verbindung geschenkt war? Gegensatz zu den Korinthern, bei denen er sehr vieles rügen muss. Was sagt er denen? Was sei ihnen geschenkt? Euch ist gegeben, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Manche Menschen sagen, ja freilich, ich bin halt nicht auserwählt. Darum kann ich nicht glauben. Dann müsste man sofort die Gegenfrage stellen. Wärst du bereit, dann auf diesem Weg zu dienen und zu leiden? Und zwar so zu dienen wie der Apostel. Wie nennt er sich gleich am Anfang? Sklave Gottes. Ein Sklave kann nicht eigene Gedanken verwirklichen. Der muss tun, was ihm sein Herr sagt. Sein Leben wird bestimmt durch seinen Herrn, der Leibeigene Gottes. Das ist uns fremd geworden, denn wir leben in einem unter Völkern, in denen der Begriff der Freiheit seit 200 Jahren, 14. Juli 1789, 14. Juli 1989, sind genau 200 Jahre. Diese zwei Worte, die Menschen erregt haben, wie sind die zwei Worte? Freiheit, Gleichheit. Erst als man sah, dass diese zwei Worte in ein schreckliches Blutbad geführt haben, fügte man noch ein drittes Wort hinzu. Das ist dann das Kennzeichen der modernen Demokratie geworden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Liberté, Egalité, Fraternité. Das sind die drei Worte, die in Frankreich heute überall zu lesen sind. Seit diesen 200 Jahren hat sich bei uns herausgebildet, der Mensch sei autonom. Und er könne nur dann glücklich sein, wenn er über sich selber bestimmen dürfe. Autonom. Auto heißt selbst und nom heißt sich das Gesetz geben, nomos. Der sich selber das Gesetz gibt, das sei glücklich. Und wenn man das unterdrücke, dann gäbe es verklemmte Menschen. Nicht die Fremdbestimmung mache glücklich, sondern die Eigenbestimmung. Und auf diesem Weg ist man dazu gekommen, jegliche Autorität abzulehnen und eine autoritätsfreie Erziehung zu proklamieren in England. Und die Deutschen, die alles nachmachen müssen, haben daraus eine autoritätslose Erziehung gemacht. Das ist dem englischen Denken fremd. Das englische Denken kennt immer noch eine Autorität an. Die brauchen einen König oder eine Königin. Das gehört mit zum englischen Wesen dazu. Bei uns meint man überhaupt keinen, der über mir steht, sondern ich bin Maß aller Dinge. Gab es einen Philosophen, der hat das ganz besonders stark proklamiert. Es war das große Vorbild sowohl für den Diktator in Deutschland wie für den Diktator in Italien. Der eine hat ihm die ganze Bücherei dieses Philosophen Nietzsche geschenkt und der andere hat ihm eine wertvolle Büste, Denkmal dieses Philosophen geschenkt. Das ist heute noch immer das Maßgebliche und das führt ins Durcheinander hinein. Die Zahl der Neurotiker, also der Menschen mit Nervenschädigungen, nehmen zu. Denn wer keine Begrenzung mehr kennt und keine Einengung mehr kennt, nichts über sich mehr anerkennt, der gerät in Angst, weil alles offen ist. Es gibt keine Abgrenzung mehr. Darum nehmen die Neurotiker unter den Kindern zu. Heute gibt es schon Kinderpsychiater, das war früher unbekannt. Aber auf dem Wege wird man eben nicht frei, sondern kommt in Knechtschaft. Frei wird man nur dann, wenn man selber sich unterordnet. Das ist der Sinn dieses Wortes. Paulus, Sklave Gottes, so wie Jesus. Meine Speise ist die, das heißt, was zu meinem inneren Aufbau dient, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und sein Gebet, eines seiner letzten Gebete war, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist der Weg in die wahre Freiheit. Denn dann ist man nicht mehr von Menschen abhängig, von ihren Meinungen, von ihrem Reden, von ihrem Denken, sondern hat wirklich die Freiheit, in Gottes Bereich zu leben. Und das ist allein wahres Leben. Nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, der Frömmigkeit gemäß ist. Ach so, jetzt ist es schon vorbei. Ich wollte ja haben, dass Sie Fragen stellen. Jetzt bin ich wieder in das erste Kapitel. Aber da ist ja so viel drin, das habe ich letztes Mal vielleicht gar nicht alles sagen können. Gemäß der Gottseligkeit. Die Frömmigkeit war bis in den Tagen Luthers hinein, erst in der Lutherzeit wurde das Wort, Begriff der Frömmigkeit auf das Religiöse beschränkt. Ursprünglich war das ein weit gefasster Begriff und man verstand unter Frömmigkeit die Tauglichkeit eines Menschen, die Brauchbarkeit eines Menschen. Der fromme Landsknecht, oder wie man sagt, der frumpe Landsknecht, war der, auf den man sich verlassen konnte, der tüchtig war als Soldat. Das fromme Pferd war ein Pferd, das man überall brauchen konnte und das sich willig, Haflinger sind ausgesprochen fromme Pferde, kann ein Kind dirigieren in Südtirol auf den steilen Äckern, Buchweizenfeldern und was da eben doch wächst. Die Brauchbarkeit für Gott, das gemeint, den Glauben, der brauchbar macht für Gott. Die Wahrheit, die nicht eine Kopfsache ist, sondern eine Eigenschaft, die den ganzen Menschen ergreift und ihn brauchbar macht für Gott. Ja, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, also immer doch ein wenig erstaunt, dass der Satz eingefügt ist. Warum denn? Titus war ja auf der Insel Kreta und dort, das Lügen, das hat einfach zum täglichen Leben gehört. Wie das Nasswerden zum Regnen, so hat das Lügen zum täglichen Leben gehört. Man hat sich immer angelogen, auch wenn die Wahrheit ohne weiteres hätte gesagt werden können. Es gibt Menschen, die müssen immer lügen. In ihrem ganzen Wesen, der Offenbarung steht sogar von solchen Menschen, die nicht bloß die Lüge reden, sondern die Lüge lieb haben und tun. Ihr Wesen, ihr ganzes Wesen ist eine Lüge. Und das war da so in gewissermaßen Fleisch und Blut übergangen, dass noch einmal betont werden muss. Gott kann nicht lügen. Mit euren Maßstäben meint er, Gott sei genauso wie ihr. Nein, wenn Gott etwas sagt, dann hat das Bestand. Man braucht nicht an dem Wort Gottes herumzuzweifeln und herumzuklügeln. Das Wort Gottes besteht und was Gott gesagt hat, das wird er auch tun. Und in einem der Psalmen heißt, das kann er auch tun. Was er sagt in seinem Wort, das ist die absolute Wahrheit. Um die geht es. Wahrheit nach dem ewigen Leben, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten, vor den Zeiten der Zeiten, das hat es gegeben, eine Zeit, wo gar nicht mehr, die man nicht messen mehr konnte. Zeit kann man ja messen, schade, dass man es immer wieder messen muss, weil sie verrinnt. Aber da gab es mal eine Zeit, da gab es diese Zeiten noch nicht. Die Zeit, die verrinnende Zeit, gehört zum Fluchwesen dieser Finsterniswelt. Das merken wir ganz besonders dann, wenn wir etwas ganz Schönes erleben. So wie am Sonntag und Samstag die Einweihungsfeier, doch etwas ganz Schönes, wenigstens für mich, der ich im Altenheim wohne. Das Sein unter den Geschwistern und das Reden und das vergeht. Tage, die schönsten vergehen, Stunden, die glühendsten verwehen. Und wir müssen Abschied nehmen, auch wenn wir mitten wie jetzt. Ich kann die Stelle jetzt gerade nicht finden, weil ich jetzt da die Elberfelder habe in meiner anderen Bibel, da ist ganz anders angestrichen. Dank saget in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und da wird darauf hingewiesen, Gott, der Gott des Friedens, sei mit uns alle Zeit und auf allen unseren Wegen. Und das ist das Tröstliche, das dürfen wir mitnehmen. Und wir haben es alle notwendig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Ja, dann könnte ich eigentlich, es ist jetzt, damit wir ein Stück weiterkommen, könnte ich eigentlich noch aus dem nächsten Kapitel einiges lesen. Da heißt es im zweiten Kapitel, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Und jetzt werden die einzelnen Lebensalter aufgezählt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in der Haltung, wie es der Heiligkeit geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Aber eine Theologin, sie war die Verlobte von einem der Söhne von Pastor Brandenburg, der ist im Krieg gefallen und seitdem blieb sie allein. Sie hat Theologie studiert und die sagte, ich bin glücklich in meinem Beruf. Ich kann Frauen dienen, ich mache Krankenbesuche, ich unterrichte junge Mädchen im Glaubensleben. Das ist meine Aufgabe und dabei hilft mir mein theologisches Studium. Sie hat erkannt, was Frauenaufgabe ist. Das meint der Apostel Paulus auch. Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Das dürfte ich heute in der Öffentlichkeit gar nicht vorlesen. Da würde gepfiffen, da würde getrampelt, da könnte ich nicht mehr weit. Was? Häuslichkeit. Da sieht man wieder, der Paulus, der die Frau zurückdrängt und sie nicht hochkommen möchte und sie nur in die Küche verbannt und ins Haus verbannt und die Frau ist doch gleichberechtigt, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Das ist ein ernstes Wort. Es gibt eine sogenannte feministische Theologie. Das ist die Theologie, die da sagt, die Frau ist bisher vernachlässigt worden. Die Frau muss genauso wie der Mann in die Öffentlichkeit und hat das Recht, auch die Kanzel zu besteigen und von dort zu predigen. Apostel erwähnt davon nichts. Dabei ist das einer seiner letzten Briefe. Wenn er es für notwendig gehalten hätte, dann würde er das ja hier stehen. Und dann wird er gesagt, nun ja, das ist der Apostel Paulus in seiner Frauenfeindlichkeit. Einstweilen war keiner so, der die Frau so sehr schützte, als gerade der Apostel Paulus. Wenn man ihn kennt, aber man muss ihn genau kennen, muss seine Briefe genau gelesen haben, dann merkt man, wie er sich immer schützend vor die Frau stellt. Immer. Und wenn Menschen was anderes sagen, dann kennen sie ihn nicht, haben nicht die Zeit genommen, ihn kennenzulernen. Er meint nämlich ganz was anderes, als was wir daraus gemacht haben, damit Gottes Wort nicht verlästert wird. Es ist ja unglaublich, was durch das sich Einfügen an Möglichkeiten geschaffen wird, dem Wort Gottes die Bahn zu bereiten. Darum werden die Sklaven immer ermahnt, den Herren untertan zu sein. Paulus will nicht in das soziale Gefüge seiner Zeit eingreifen, sondern sagt, das ist euer Weg. Und tatsächlich, durch die Sklaven wurden sehr viele römische Offiziere gläubig. Und durch die römischen Offiziere wurden viele römische Soldaten gläubig. Im Jahre 333 konnte Konstantin gar nichts anderes tun, als das Christentum gleichwertig mit dem Heidentum anzuerkennen, weil es nämlich schon ganze christliche Legionen gegeben hat. Es war im 4. Jahrhundert und in Regensburg steht auf dem Marktplatz eine Gedenkstätte für die erste Kapelle aus dem Jahre 300. Da waren aber noch gar keine Glaubensboten in Deutschland tätig, die kamen ja erst im 8. Jahrhundert, 700 Bonifatius und all die iroschottischen Mönche, die in Germanien missioniert haben, 400 Jahre vorher gab es da schon eine christliche Versammlungsstätte für römische Soldaten und da kamen natürlich auch Leute her, die in der Stadt wohnten. Wodurch? Durch die stille Missionstätigkeit der Sklaven, die in römischen Offiziers- und Beamtenfamilien ihren Dienst hatten. Und die hat der Apostel ermahnt. ordnet euch unter. Und Apostel Petrus sagt, nicht nur den gütigen Herren, sondern auch den wunderlichen. Das ist euer Zeugnisdienst. So wurde damals schon Mission Wirklichkeit, bevor eigene Missionare gekommen sind. Durch das Leben derer, die sich da eingeordnet haben. Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde, sondern damit es einen Weg bekommt in die Herzen. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Denn mit besonderer Freude reden die Leute über das Schlechte, das sie an Christen beobachtet haben. Obwohl man ja sagen könnte, wir sind halt auch Menschen. Die haben genauso das Recht wie du, etwas einen Fehler zu machen. Oder glaubst du, sei es der Einzige, der das Recht sich herausnimmt, Fehler zu machen? Jeder macht Fehler. Die Fehler sind gar nicht das Entscheidende, sondern das, was man aus diesen Fehlern macht. Oder wenn man anfängt, ich mache keinen Fehler. Bei mir kommt nie so etwas vor. Davor wollen wir uns hüten, denn wir sind genauso versuchlich und genauso geeignet, Fehler zu machen. Und manches Mal habe ich schon gedacht, wenn ich zur Zeit Alt-Israels gelebt hätte, aus Ägypten herausgeführt worden wäre, 400.000 Männer ohne die Frauen, es war also mindestens 1 Million mit den Kindern, die da Ägypten verlassen haben. Und wie viel sind in das verheißene Land gekommen von diesen 400.000?
Zwei.
All die ausgezogen sind, blieben auf dem Wege liegen. Erst ihre Kinder. Denen hat Gott die Treue gehalten, so wie er sie den Vätern versprochen hat. Hätte ich zur damaligen Zeit gelebt, ich will nicht weiterreden, aber ich kenne mich zu genau. Da ist nicht das in mir, was mir die Sicherheit gäbe, ich wäre auch wie die zwei, Josua und Kaleb, hineingekommen. Sondern ich müsste sagen, wie es 1. Korinther Kapitel 10 steht, sie wurden alle niedergeschlagen in der Wüste. Werden die niemals das Land sehen? Doch, die werden auch hineinkommen. Wann? Wenn der Christus alle Toten lebendig macht. Denn Gott kann nicht lügen. Er hat diesen Menschen versprochen, ich führe euch in das Land. Und das müssen wir als Ernst hinnehmen. Sonst bezichtigen wir Gott, dass er zu viel gesagt habe, dass er lüge. Dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit mehr, uns an Gottes Wort festzuklammern, weil wir jedes Mal sagen müssen, vielleicht hat er sich bei mir auch getäuscht. Gott täuscht sich nicht. Er führt durch, was er verheißen hat. Stelle dich selber als einer dar, der das mit ganzem Ernst nimmt. In der Lehre beweise Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, in allem zieren. Ich habe es gezählt, wie viele Ermahnungen hier stehen, etwa 38, könnten auch 40 sein, wenn ich mich verzählt habe. Das macht ja auch nichts. 38 Ermahnungen. Ja, warum? Jetzt kommt die Begründung. Warum können solche Ermahnungen gegeben werden? Jetzt kommt ein Kernsatz des ganzen Bibelbuches. Das ist Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen, das betrifft die eigene Person, gerecht, das betrifft das Verhältnis zum Bruder, und gottesfürchtig, das betrifft das Verhältnis zu meinem Vatergott, leben in dem jetzigen Zeitlauf. Dabei ist wichtig, auf das Jetzige zu achten. Gerade dieser böse, finstere Zeitlauf gibt Gelegenheit, Gott zu verherrlichen dadurch, dass wir von seiner Gnade leben und in dieser Gnade uns bewähren. Indem wir, wodurch, was gibt die Kraft dazu? Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Das Warten auf die Erscheinung Jesu gibt auch die Kraft, der Gnade Gottes entsprechend zu leben. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken reinigte. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich dabei verachten. Das ist die Ermahnung an einen Gemeindeleiter, der unter schwierigen Umständen zu arbeiten hat. Die Gnade zu verkündigen, die, das heißt, das Wort hell, leuchtend erschienen, heißt eigentlich hell leuchtend geworden, sodass sie jeder sehen kann, wenn er sehen will. Und sehen können hängt davon ab, ob Gott ihm nun innerlich sagt, schau, das ist der Weg, geh durch den, dann wird die Unzufriedenheit weichen, dann wird das Klagen aufhören, dann wird dein schwer beladenes Herz froh werden, weil du weißt, dass die Gnade hindurchträgt bis zum Ziele. Warte auf den Herrn. Lass es dir ein Anliegen sein, dass die Wiederkunft des Herrn auch in deinem Leben zum Wirken kommt. Genau das Gleiche, was im 2. Timotheusbrief steht. Hinfort ist mir beigelegt der Siegerskranz der Gerechtigkeit. Nicht aber mir allein, sondern allen, die sein Erscheinen lieb haben. So, damit wollen wir jetzt auch das 2. Kapitel beenden und nächstes Mal mit dem 3. Kapitel weiterfahren. Das wäre dann am 3. Freitag im Juli, das ist der Freitag der 21. Ja, Juli, 3. Freitag. 1. Freitag ist der 7., 2. ist der 14., 3. ist der 21. Juli. Also da wollen wir uns wieder treffen. Wie es dann im August sein soll, das müssen wir erst schauen. Da müssen wir erst schauen, wie wir das am besten machen können. Dann wollen wir mit einer Gebetsgemeinschaft schließen. Wem es ums Herz ist, o Gott und Vater, für dein Bemühen, um Jesu Christi willen, damit die Gemeinde vollendet werde, die du brauchen willst, um weitere Gedanken des Heils auszubreiten. Hab Dank, dass deine Gnade sich so um uns bemüht. Geleite du uns auch auf dem Weg und bewahr uns, Herr Jesus, bis zum Ziele hin, zur Ehre deines Namens. Amen.
Amen.
So,